Herzlich willkommen zu Episode 117 vom German Gunners Podcast. Wir haben die Runde ein wenig erweitert für die Analyse des North London Derbys gegen die Spurs. Wie immer an den Mikros Felix hier in Berlin und Christian in Münster. Hallo Christian.
Hallo, grüßt euch.
Und wir haben Besuch bekommen von Chris von 90plus. Hi.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja, wir wollen zu dritt über das Spiel gestern sprechen und einen kurzen Blick aufs Transferfenster werfen, das ja dann heute nun endlich schließt. Ich stelle auch eine ganz einfache Frage gleich zu Beginn, Chris. 2-2 gegen die Spurs, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Wie schätzt du es insgesamt ein gestern?
Ich würde sagen, zwei Punkte verloren. Aber im Endeffekt ist man da selbst dran schuld. Ich denke, dass Unai Emery das perfekt zusammengefasst hat nach dem Spiel. Er sagte ja, wir spielen mit unserem Herz manchmal etwas mehr als mit unserem Kopf. Und das traf für mich den Nagel auf den Kopf, denn gerade in der ersten Halbzeit war das einfach übermotiviert, war etwas zu wild. Und damit hat man natürlich den Spurs, die ja nicht gerade in Top-Verfassung sind, komplett in die Karten gespielt. Und ja, damit so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt, in Anführungszeichen. Und deswegen war meines Erachtens letztendlich einfach nicht mehr drin als ein 2-2.
Christian, wie sieht's bei dir aus? Wie zufrieden, / unzufrieden bist du immer noch oder warst du gestern?
Also ich war schon sehr, sehr unzufrieden nach dem Spiel, weil ich eigentlich mir mehr erhofft habe und ich auch eigentlich der Meinung war, dass mehr drin ist. Also wenn man das Spiel dann natürlich sieht, von 0-2 zu kommen auf 2-2, dann muss man wahrscheinlich nachher damit zufrieden sein und den Punkt dann halt mitnehmen. Aber ich habe auch die Spurs momentan nicht in einer wirklich guten Verfassung gesehen und mich hat es einfach schlichtweg aufgeregt, dass man ihnen einfach diese, naja, geschenkt waren sie ja nicht, ganz, aber schon nah dran, Tore dann gibt und diese Möglichkeit erstmal ermöglicht, dann mit zwei Toren in Führung zu gehen. Und das war das, was mich aufgeregt hat, weil ich einfach glaube, dass wir das hätten mit einer wirklich etwas kontrollierteren Leistung tatsächlich auch souverän gewinnen können. Und auch im weiteren Verlauf, glaube ich, mit ein bisschen mehr Cleverness, insbesondere am Ende, wo man sich hat viel in kleine, nicklige Fouls verwickeln lassen, dann vielleicht trotzdem noch den Lucky Punch hätte machen können, aber dadurch auch wieder selbst den Rhythmus rausgenommen hat. Also das war halt so ein bisschen das, was mich wirklich geärgert hat. Am Ende musst du natürlich aber zufrieden sein, wenn du dann nachher noch einen Punkt holst und nicht als Verlierer vom Platz gehst.
Ich wollte gerade sagen, wir haben solche Spiele halt auch schon anders erlebt, wenn wir eigentlich ja mehr oder weniger entgegen des Spielverlaufs in Rückstand geraten und dann eine 0-2 kriegen. Da gab es halt auch schon Heimspiele, auch in jüngerer Vergangenheit, die dann halt nicht so gut gelaufen sind. Ist das, Chris, aus deiner Sicht schon eine Weiterentwicklung des Teams, dass man mit Rückschlägen einigermaßen umgehen kann und dann halt auch fast noch so einen Sieg erreicht? Ist das Qualität? Neue Qualität?
Schwer zu sagen. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh dafür, gerade in dieser Saison, aber auch unter Emery hatte ich schon das Gefühl, dass man da kontrollierter ist, dass man sich nicht mehr so abschlachten lässt. Da gab es jetzt zwei Ausnahmefälle unter Emery, das war natürlich in Liverpool. Das hatte für mich aber nichts, von diesem Implodieren, das man unter Wenger gegen Ende hatte, sondern das war für mich einfach nur ein Qualitätsproblem in Sachen Defensive. Da hast du zu viele Chancen zugelassen. Das war nicht eine Sache von, du brichst zusammen, die Mentalität lässt nach. Das war für mich eine andere Art von Abschlachten. Und dann hattest du natürlich noch das Euroleague-Finale gegen Chelsea, das war ähnlich. Da ist man eher implodiert. Aber ich glaube generell, um die Frage zu beantworten, unter Emery passiert das nicht mehr so oft. Und ich denke auch, dass das Spiel gegen Tottenham auch ein bisschen eine Ausnahme davon ist, weil es einfach dieses Derby ist. Und wenn man die letzten Jahre da verfolgt im North London Derby, ist es ja öfter mal der Fall, dass jemand 2-0 in Führung geht und die andere Mannschaft dann gewinnt. Das gab es auf beiden Seiten. Das hat Arsenal selbst zu Hause schon öfter gemacht. Und deswegen würde ich dieses Spiel generell immer vom kompletten Saisonverlauf ausklammern, denn da herrschen einfach andere Gesetze, auch wenn es eine Phrase ist, aber du merkst es den Spielern an. Da ist wenig mit Kontrolle, da geht es einfach nur heiß her mit Leidenschaft und dementsprechend ist es für mich etwas, was von der Regel abweicht.
Es geht heiß her mit sehr viel Leidenschaft und viel Herz. Granit Xhaka, sprechen wir gleich noch drüber. Was waren eure ersten Eindrücke, als ihr die Aufstellung gelesen habt, dann eine Stunde vor Anpfiff? Christian, wie war es bei dir? Wir hatten die Tage schon gesprochen, es bräuchte eigentlich die drei vorne, letztendlich dann auch nicht so überraschend, weil es mehr oder weniger erwartet wurde. Wie hast du insgesamt das Setup im Mittelfeld gesehen, also mit Torreira, Xhaka, Guendouzi? Von der Papierform her, also vor dem Spiel, was war deine Haltung und wie hast du es insgesamt auch in der ersten Halbzeit gesehen, Mittelfeld? Weil ich fand, es war fürchterlich.
Also mein erster Gedanke war, im Endeffekt hätte ich persönlich nur eine Sache anders gemacht, also jetzt mal abhängig davon, dass wir in der Defensive keine Alternativen haben. Ich hätte einen kreativen Spieler in der Mitte mir gewünscht. Ceballos war da der Mann für mich persönlich, den ich dort hätte als erstes auf der Liste sehen möchten. Es ist halt schwer, wenn man den Spielverlauf dann nachher sieht, weil in der zweiten Halbzeit, auch bevor Ceballos ins Team gekommen ist, hat zum Beispiel Guendouzi eine Monsterleistung im Mittelfeld abgerissen. Also es hat sich über den Spielverlauf entwickelt, diese Thematik. Aber man hätte vielleicht viel früher mit einem Spieler wie Ceballos mehr, vielleicht auch mehr Ruhe am Ball und mehr Kontrolle auch in den Passwegen vielleicht von vornherein reinbringen können. Das war von dem Startsetup aber eigentlich das Einzige, wo ich gesagt habe, das würde ich anders machen oder wo ich nicht ganz mit zufrieden war.
Chris, wie siehst du es? Eine der Hauptkritikpunkte war immer so ein bisschen, dass die Kombination Xhaka-Guendouzi eigentlich nicht zusammenpasst. Ich finde, das ist halt auch so ein bisschen schwarz-weiß Sichtweise. Also manchmal klappt es richtig gut. Gestern hat es in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt. Wo waren aus deiner Sicht die größten Probleme, die wir dann in der ersten Halbzeit hatten nach dem Rückstand? Und ist das mehr oder weniger der Kombination Xhaka-Guendouzi zuzuschreiben, dass es nicht so gut funktioniert hat gestern in der ersten Hälfte?
Ich denke, die erste Hälfte, die würde ich nicht auf eine Personalie festmachen, sondern es war einfach allgemeine Ordnungslosigkeit und Übermotiviertheit. Das hat man alleine schon beim Rückstand gesehen, beim 0:1, als Sokratis total unnötig zum Kopfballduell von Granit Xhaka dazugeht, damit hinten alles aufmacht. Das war übermotiviert. Gleichzeitig war Xhaka übermotiviert, als er den Strafstoß verschuldet und total unnötigerweise durch den Strafraum grätscht. Das waren alles so Sachen. Und genau dasselbe hatten wir auch im Offensivspiel, dass die Situation nicht überlegt und ruhig zu Ende gespielt wurden, sondern einfach überhastet. Und das hat sich in der zweiten Hälfte komplett gebessert. Und deswegen würde ich das gar nicht auf eine Personalie da festmachen. Aber generell jetzt auf Xhaka einzugehen, ich denke, er ist für uns, für Arsenal, langsam überflüssig geworden, in Anführungszeichen. Letzte Saison war er für mich ein unterbewerteter Spieler, weil er einfach so enorm wichtig für den Spielaufbau ist, weil sehr wenige Spieler in diesem Kader wissen, wie man ein Spiel verlagert, wie man es geschickt und kontrolliert auf die Beine bekommt und offensiv agiert. Und jetzt hast du mit David Luiz bei all seinen defensiven Schwächen ab und zu einen sehr, sehr spielstarken Innenverteidiger, etwas, das Arsenal letzte Saison überhaupt nicht hatte. Und du hast eben einen Guendouzi, der wahnsinnige Fortschritte macht und ein Ceballos, der auch extrem spielintelligent, auch sehr gut mit dem Ball ist, auch sehr guter Passspieler ist, ein Stratege ist und dadurch brauchst du diesen Unsicherheitsfaktor Xhaka gar nicht mehr. Du hast das früher in Kauf genommen, eben wegen seinen spielerischen Elementen, aber jetzt brauchst du ihn eigentlich gar nicht mehr und dadurch wirst du auch diesen Unsicherheitsfaktor aus der Mannschaft rauskriegen und vielleicht etwas kontrollierter werden, denn gestern war Xhaka, und ich möchte mich gar nicht auf ihn einschießen, aber das ganz große Problemkind, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, viele unnötige Fouls, plumpe Fouls, Unkonzentriertheiten. Er hat seinen Wert für die Mannschaft, aber ich denke, wie gesagt, dass er so langsam redundant wird und dass insgesamt Arsenal deutlich besser aufgestellt ist, wenn der Schweizer so allmählich etwas ausgegliedert wird.
Ja gut, man kann, wie gesagt, ich schließe mich jetzt nicht denjenigen Leuten an, die von vornherein sagen, er wäre unbrauchbar, weil ich auch nochmal auf die letzte Saison hinweisen möchte. Gerade im letzten Saisondrittel, als er gefehlt hat, hat man schon gemerkt, was uns fehlt. Und natürlich sind seine Qualitäten ersetzbar. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ich fand ihn gestern aber ich fand ihn gestern gar nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Er hat in der zweiten Halbzeit wirklich gute Spieleröffnungen auch gehabt. Natürlich kann das perspektivisch ein Willock oder ein Guendouzi auch machen. Er ist halt aber auch jemand, wo ich sagen würde, man sieht sein Fehlen eigentlich immer erst, wenn er, oder sozusagen das, was man an ihm hat, wenn er nicht dabei ist. Und klar, solche Situationen wie gestern auch wieder mit dem Elfmeter, das sind letztendlich dann halt die Situationen, die sich auch in das Gedächtnis der Fans so ein bisschen einprägen.
Aber wenn ich dich da kurz...
Gerne.
Ich will dich gar nicht unterbrechen. Ich möchte da sogar beipflichten, um das klarzustellen. Ich fand ihn auch nicht schlecht und ich finde, Xhaka ist nie schlecht, sondern es gibt einfach in seinem Spiel diese Unkonzentriertheiten. Und das kriegst du aus ihm, glaube ich, nicht raus. Und da kann er noch so ein gutes Spiel machen. Er macht dann immer wieder diesen folgenschweren Fehler. Er spielt fast nie schlecht. Er hat so viele positive Einflüsse auf das Spielgeschehen bei Arsenal. Aber es sind eben diese Unkonzentriertheiten, wo ich einfach glaube, wenn die nicht mehr da sind, wird Arsenal eine bessere Mannschaft, so hart das auch klingt.
Klar, weil wir idealerweise weniger Gegentore fangen. Genau. Und auch gestern das Problem ja insgesamt gewesen, dass wir ja wieder hinterher liefen und mehr oder weniger, Christian, du hast es gesagt, die Tore eigentlich hergeschenkt haben. Beim 1-0, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, ich fand es ganz interessant, habe es mir dann auch noch mehrere Male angeguckt. Wie viel Mitverantwortung muss man Leno an dem Tor geben, Christian, aus deiner Sicht?
Also ich denke, dass er das definitiv besser machen muss. Es ist, glaube ich, eine Kombination aus zwei, ja, vielleicht sogar drei Dingen. Einmal das, was wir gerade schon angesprochen haben, mit der Kopfballsituation im Mittelfeld. Sokratis, Xhaka, das Doppeln nicht nötig. Dadurch halt den Laufweg freimachen und hinten die Lücke öffnen. Dann dieser abgeklatschte Ball und dann halt nicht das Hinterhergehen. Ich glaube, David Luiz war es, ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher, aber dass man da halt eine Verkettung von mehreren Umständen hat. Aber definitiv passiert das Ganze trotz der Verkettung im Endeffekt nicht, wenn Leno den einfach klarer abwehrt. Die Frage ist natürlich jetzt auch, vom Winkel her, von der Schussstärke her, war das möglich? Würde ich sagen, ja. Ist natürlich dann im Endeffekt aber auch vom Fernseher immer leicht zu sagen, aber von den einfach objektiven Parametern, die man selbst jetzt von hier aus bewerten kann, würde ich sagen, hat er definitiv eine Teilschuld an dem Gegentreffer.
Chris, wie siehst du es? Ich fand den also der Schuss sah im Fernsehbild gar nicht so hart aus. Also ich glaube, er war auch am Überlegen, ob er den irgendwie versucht festzuhalten und hat sich dann kurzfristig umentschlossen.
Sehe ich ähnlich. Also für mich, wir hatten ja schon mal vor einem Jahr drüber geredet über Bernd Leno. Ich war nie so der große Fan. Aber wie gesagt, will es jetzt gar nicht irgendwie, ich will da gar kein Vorurteil einwirken lassen. Es ist für mich ein klarer Torwartfehler. Darf nicht passieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich allgemein mit Leno habe. Wenn du dann ein paar Minuten vorspulst, siehst du, wie er wirklich eine Weltklasse-Parade aus dem Hut zaubert. Aber er hat eben diese Böcke in Anführungszeichen drin, wo er wirklich aussetzt. Das hatten wir letzte Saison ab und zu mal, gerade auswärts gegen Southampton. Und jetzt, das ist für mich dieselbe Kategorie. Natürlich, eine Fehlerkette darf gar nicht passieren. Der Torschuss darf gar nicht erst passieren. Aber dafür hast du auch einen Torwart da, um sowas auszubügeln. Und das war meines Erachtens einfach leider ein Torwartfehler von Bernd Leno.
Zu viele individuelle Fehler. Es zieht sich wie eine kleine Geschichte durch die letzten Jahre bei Arsenal eigentlich. Es lief dann in der ersten Halbzeit so ab der 35. Minute langsam wieder etwas besser und dann machen wir vor der Halbzeit noch das 1-2 durch Lacazette. Christian, seine Leistung gestern fand ich so ein bisschen sinnbildlich für das gesamte Team, sehr, sehr schwer reingekommen in die Partie, aber bei Lacazette merkt man halt einfach, er merkt, wenn es nicht läuft, sowohl bei ihm als auch bei der Mannschaft, und er versucht sich dann irgendwie, ja, fast schon irgendwie so reinzukämpfen, als würde es mehr oder weniger um alles gehen, aber auch sein Gesichtsausdruck nach dem 1-2, dachte ich auch so, okay, gut, dem möchte man jetzt auch nicht begegnen direkt. Eine Qualität, die wir sehr, sehr lange auch nicht hatten in der Mannschaft.
Ja, also er steht im Endeffekt dann eigentlich sinnbildlich für die Entwicklung des Spiels. Also Du hast es schon gesagt, er ist wirklich ein Spieler, der nicht nur durch seine absoluten Fähigkeiten im Strafraum glänzt, die, glaube ich, unbestritten sind, sondern auch eben dadurch, dass er sich nicht zu fein dafür ist, einfach mal einen Weg zu machen, einen Weg zurück ins Mittelfeld, sich einen Ball zu erkämpfen, Bälle abzuschirmen mit dem Rücken zum Tor, all solche Sachen. Also das ist wirklich ein Stürmer, den findest du halt nicht so leicht, und genau in der Kombination halt mit Aubameyang in der letzten Saison, aber auch in dieser Saison jetzt mit Pepe, hast du einen oder brauchst du halt einen seiner Kategorie, der halt nicht nur immer für den schönen Ball oder für den schnell durchgesteckten Ball da ist, sondern auch mal eben für diese dreckigen Dinger. Und natürlich, seine Füße spielt ihm da halt auch ein bisschen in die Karten, weil es eigentlich auch für ihn nicht das Problem ist, diese Attribute halt anzunehmen. Aber ich finde es halt klasse, weil er im Endeffekt auch als Beispiel von sprichwörtlich von vorne vorangeht, von der ersten Sturmspitze. Und ich hoffe nur, dass er sich nicht zu stark verletzt hat. Laut Emery soll es ja nicht so wirklich wild sein. Für Frankreich ist er ja sowieso nie nominiert, sodass wir ihn halt nach der internationalen Pause im Endeffekt wiedersehen können. Weil ich glaube, dass er halt unverzichtbar ist in der Dreier-Frontreihe. Selbst wenn wir halt dort rotieren, ist er für mich immer noch einer der wichtigsten Spieler da in diesem Setup, auch wenn er vielleicht vom Namen her, wenn man Aubameyang und Pepe jetzt irgendwie immer primär nennt, nicht so klangvoll ist, obwohl das im Endeffekt eigentlich eine Phase ist, aber er bringt einfach sehr, sehr viel an ja Leistung dem Team und auch eben an Benefit, was, glaube ich, im Arsenal Camp total akzeptiert ist und auch unter den Fans, glaube ich, gar keine Frage ist, aber vielleicht von außen nicht immer zwingend so gesehen wird, sondern immer nur stumpf die Torquote betrachtet wird. Und das ist, glaube ich, grundverkehrt, wenn man versucht, Lacazette und den Einfluss auf die Mannschaft im Endeffekt zu bewerten.
Chris, Lacazette schießt sensationell gute Tore, auch gestern wieder. Da gibt es halt auch Leute, die das nicht so hinkriegen. Muss man sich größere Sorgen machen um seine Verletzungsanfälligkeit? Bei mir ist immer so ein bisschen Panik, weil wir sind da vorne eigentlich eher relativ dünn besetzt. Jetzt hatte er gestern wohl Krämpfe, ist ausgewechselt worden. Man weiß aber auch, dass es irgendwie Knöchelprobleme gab. Auch ein Grund, warum er gegen Liverpool zwar auf der Bank saß, aber nicht gespielt hat. Muss man sich größere Sorgen machen? Und andere Frage damit verbunden, sind wir da vorne eigentlich zu dünn besetzt, was Qualität angeht, wenn mal einer der drei ausfallen sollte?
Sorgen muss man sich bei sowas natürlich immer machen, denn wie Christian schon gesagt hat, Lacazette ist ein unglaublich wichtiger Spieler für Arsenal, und ich habe es gestern sogar noch getweetet bei seinem Tor, Europa weiß gar nicht, wie gut Lacazette ist, und das ist das Glück von Arsenal, dass das so ein bisschen unterm Radar ist, wie ihr schon gut festgestellt habt. Deswegen muss man sich natürlich Sorgen machen, weil er einfach ein sehr, sehr wertvoller Spieler ist. Und ja, er hat leider öfter mal seine Problemchen. Ich hoffe, wie du auch gesagt hast, dass das gestern nichts Wildes war. Es waren anscheinend ja wirklich nur Krämpfe, und das wäre dann auch irgendwo verständlich, wenn Lacazette schon seit einiger Zeit diese Knöchelprobleme hat und dann endlich mal wieder gleich in so einem intensiven Spiel natürlich länger ran musste, dann kann das natürlich passieren. Hoffen wir, dass es nur das ist und er von weiteren Problemen verschont bleibt. Zu dünn besetzt, gute Frage. Ich finde, um das vorwegzunehmen, die Nketiah-Leihe war richtig, denn er ist einfach in einem Alter, wo er Spielpraxis braucht, jede Woche von Anfang an, und das hat für mich da eine größere Priorität. Denn Arsenal und auch er haben nichts davon, wenn er dann vielleicht doch in der Euroleague jedes zweite Spiel mal beginnt und in der Premier League nur auf der Bank sitzt. Aber klar, insgesamt sieht es auf den ersten Blick vielleicht etwas dünn aus, aber ich finde, das könnte auch ein bisschen täuschen, denn du hast ja auch sehr gute Außenspieler, und da bist du ja auch flexibel. Also Aubameyang spielt ja momentan auf dem Flügel, er ist ja eigentlich Mittelstürmer, spielt da auch einfach besser. Er kann da drin spielen, ein Nicolas Pepe kann auch im Sturm spielen, keine Frage. Und du kannst ja auch da gut rotieren. Nelson ist für den Flügel sehr gut. Saka, der junge Mann, ist auch ein ziemlich guter Spieler, ein super Talent. Und du hast ja noch Martinelli, der anscheinend auch eine größere Rolle spielen soll, als wir das dachten. Also insgesamt solltest du genügend Spieler haben. Klar, wenn jetzt mal einer länger ausfällt, könnte es mit den reinen Stürmern, Top-Stürmern, sage ich mal, etwas eng werden.
Aber das geht ja jeder Mannschaft so.
Genau.
Gut, ja, Halbzeit dann 1-2. Natürlich sicherlich wichtig, dass man vor der Pause dann noch getroffen hat. Zweite Halbzeit haben wir eben zu Beginn schon angesprochen, lief vieles sehr viel besser als in der ersten Halbzeit. Chris, was waren oder sind jetzt die Gründe gewesen, warum es dann insgesamt besser funktioniert hat? War das dann wirklich nur eine Kopfsache, weil Emery entgegen seiner ursprünglichen, aus der letzten Saison bekannten Herangehensweise ja auch weder Taktik noch Spieler gewechselt hat zur Halbzeit?
Ja, ich denke schon. Also ich denke wirklich, es war vor allem eine Kopfsache. Ich denke auch, dass Emery einfach einen Fehler gemacht hat in der ersten Halbzeit, denn es war zu erwarten, dass Tottenham defensiv agiert und auf Konter lauert. Und eben, ich glaube, Pochettino hat damit gerechnet, dass Arsenal wild anläuft und dadurch hinten nicht nur Öffnungen, sondern auch Fehler entstehen. Und in der zweiten Halbzeit ging Emery da deutlich bedachter zu Werke. Und du hast auch gesehen, in der letzten Saison tat sich Arsenal im Ballbesitz schwer, kreativ zu sein. Und das hat gegen Tottenham deutlich besser geklappt. Guendouzi hat für mich einen Riesensprung gemacht im Sommer, wirkt noch besser als in den guten Spielen letzte Saison. Und mit dem Ballbesitz, da begann das Spiel auf einmal zu fließen. Guendouzi hat das super gemacht, Ceballos, als er reinkam, sowieso. Da verändert sich der kreative Aspekt des Spiels komplett, meines Erachtens. Nicolas Pepe war ein bisschen übermotiviert, etwas zu wild noch, das dürfte sich auch legen. Aber das hat man schon in der zweiten Halbzeit gesehen. Wenn du mit etwas mehr Ruhe spielst, dir etwas Zeit nimmst in den Angriffen und einfach Kontrolle reinbekommst, dann wirst du Chancen kreieren. Und diesen Ansatz wählte man. Und deswegen lief es meines Erachtens da einfach auch so viel besser.
Und wir hatten ja eigentlich auch ein klares Chancenplus im zweiten Durchgang. Klar, Tottenham hatte nochmal die Chance durch Kane mit dem Pfostentreffer und war bei der einen oder anderen Situation noch gefährlich. Christian, ich habe bei dem Ausgleichstreffer durch Aubameyang gedacht, diesen Assist hätte eigentlich vor ein oder zwei Jahren noch genauso Özi gespielt.
Ja, wahrscheinlich schon, wenn er in der Mannschaft gestanden hätte. Ja, es ist vielleicht einfach beispielhaft für den Wandel, den das Team und der Kader und auch die Rolle Mesut Özil gerade vollzieht. Und mit dem Transfer von Mkhitaryan heute zu Rom nimmt das Team oder der Kader im Endeffekt einen Weg, der einfach ein absolut neuer ist. Und ob Mesut Özil dahin oder da drin halt noch den Platz finden kann, um im Endeffekt diese Pässe zu spielen, das ist doch durchaus fraglich, weil ich glaube, dass wir Ceballos da sehen im Mittelfeld, was er schon bei seinem Heimdebüt vor zwei Spieltagen gezeigt hat, aber auch gestern nach einer Einwechslung vom Impact her auf das Spiel, auf die Kontrolle des Spiels, auf die kreativen Elemente, die Ballverteilung, dann Guendouzi mit diesem, da muss ich Chris zustimmen, mit dieser unfassbar explosiven Leistung gestern, das war wirklich klasse. Und den Call-up zum französischen A-Nationalteam heute als Pogba-Ersatz hat er sich absolut verdient und ist einfach ein Zeichen dessen, was er als für Schritte gemacht hat. Wenn du das halt alles zusammennimmst, dann ist es wirklich bei der Causa wirklich sehr, sehr fraglich, ob er in die Startelf oder in die Nähe der Startelf kommt oder ob das halt maximal bei der Europa League oder Ähnlichem der Fall sein wird. So krass das halt klingt, muss man sich diese Frage realistischerweise stellen. Und Status quo jetzt, würde ich sagen, ist ja von einem Startplatz sicherlich weit entfernt, beziehungsweise nicht der erste Spieler, der auf dem Teamsheet tauchen wird. Und man muss natürlich immer beachten, dass die Saison lang ist und du viele Wettbewerbe spielst. Aber da muss er sich wirklich strecken und einiges im Training reinhauen, um da halt wieder näher dran zu kommen.
Chris, wir werden Özil, ich glaube, da sind wir uns aber einig, dennoch benötigen in dieser Saison. Wie siehst du es?
Ja, es ist einfach schwer für ihn. Er hat nachgelassen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Gleichzeitig sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass er übertrieben kritisiert wurde und wird. Immer noch ein fantastischer Fußballer. Aber er hat eben jetzt sehr viel Konkurrenz. Gerade Ceballos, weil er auch ein Tick defensiver ist als Mesut Özil. Und ich glaube, dass man insgesamt von der Balance in der Mannschaft auch davon profitiert, von dem Spielertyp Ceballos gegenüber dem Spielertyp Özil. Deswegen wird es schwer für ihn. Er hat jetzt sehr viel Konkurrenz. Aber wenn wir jetzt mal an die Mannschaft denken, dann ist das einfach auch das Problem, das du haben willst, und du brauchst Konkurrenzkampf. Jedes Top-Team ist auf verschiedenen Positionen austauschbar, und das sollte auch bei Arsenal so sein. Und da muss er eben vielleicht den Weg über die Europa League gehen in den nächsten Wochen, um sich zu empfehlen oder von der Bank kommen und Akzente setzen. Ich hoffe nur, dass er das auch will und auch bereit ist, ja, ich sag jetzt mal, sich zu zerreißen und um seinen Platz da zu kämpfen. Denn über seine Qualität müssen wir nicht reden. Und ich denke auch, dass er enorm davon profitieren kann, wenn man jetzt sieht, was Arsenal für Optionen dazu bekommen hat. Nicht nur jetzt durch Nicolas Pepe, nicht nur durch die Fortschritte eines Guendouzi, sondern auch die zwei Außenverteidiger, wenn Bellerin wieder zurück ist, wenn Tierney fit ist. Das sind auch Waffen für das Offensivspiel. Und das hat man letzte Saison schon gesehen, dass Arsenal sehr gern über die Außenverteidiger geht. Also da hat Özil sehr viel Anspielstationen. Und ich denke, dass er da durchaus noch einige kreative Momente herbeizaubern könnte.
Christian, Chris hat es gerade angesprochen oder hat zumindest das so ein bisschen in Frage gestellt. Ist Özi der Spielertyp bzw. auch die Person, die Persönlichkeit, die um einen Stammplatz kämpft und sich dann da wirklich reinhaut? Weil bisher ist es, glaube ich, auch eine Situation gewesen, die er so in seiner bisherigen Karriere nicht erfahren hat. Aber wenn man jetzt mal mehr oder weniger die letzten 6 Monate betrachtet, ist er doch schon relativ stark aufs, in Anführungsstrichen, aufs Abstellgleis gestellt worden bei Emery. Ich meine, er kriegt öffentlich vom Trainer ja immer größte Unterstützung zugesagt und auch nochmal deutlich geworden in den letzten Tagen, dass er gebraucht wird. Was ist da deine Prognose?
Das ist glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer. Mesut Özil ist sicherlich, wie du schon sagst, nicht gewohnt, um einen Stammplatz in der Art zu kämpfen, dass er natürlich auch mit einer sehr, sehr hohen Qualitätskonkurrenz auf seiner Position da seinen Claim abstecken muss. Es ist halt, oder es wäre halt eine Qualität von ihm gefordert, die er eigentlich, naja, also gefühlt noch nie gezeigt hat, vielleicht aber auch nicht zeigen musste in seiner Karriere, sodass ich ihm jetzt erstmal im Zweifel zusprechen würde, dass er das kann. Aber da schließe ich mich Chris an, dass es halt die Frage ist, was er halt wirklich will. Ob er dazu bereit ist, halt einen Weg über die Europa League zu gehen. Ob er es kann, im Endeffekt nach einer Einwechslung sofort da zu sein, sofort die Akzente zu setzen. Wenn es nicht läuft, einfach den Ball zu fordern, die entsprechende Taktung vorzugeben. Ob ihm das möglich ist, kann man durchaus in Zweifel ziehen, weil er es noch nie gezeigt hat, wirklich in dem Maße und in der Konstanz, und vielleicht eben halt auch nicht zeigen musste. Also das ist halt eine Frage, die ich, wenn ich sie jetzt vom Standpunkt jetzt beantworten müsste, wahrscheinlich eher damit beantworten würde, dass er es wahrscheinlich nicht kann. Aber Ich bin da definitiv nicht anti-Özil, sondern so ein Spieler mit der Qualität in unserem Team, den musst du unterstützen, und den musst du dann auch im Endeffekt versuchen, vielleicht dahin zu pushen und ihm vielleicht irgendwie diese Qualität auch zu geben. Und ich traue Emery durchaus zu, dass er das kann. Er hat ihm schon ein bisschen mehr an Defensive beispielsweise in der letzten Saison eingehaucht, als er, glaube ich, wahrscheinlich jemals hatte. Also vielleicht ist das auch so ein Prozess, den Emery und Özil gerade gemeinsam irgendwie durchschreiten, und das ist halt so ein Projekt der beiden. Und vielleicht steht am Ende irgendein Output, wo wir am letzten Spieltag oder vielleicht nach dem Europa League-Finale sagen könnten, wow, das ist eine gute Sache gewesen. Da hat er wirklich eine Menge zum Team beigetragen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Chris, sorry.
Ja, Chris, sag ruhig.
Bevor wir das Thema wechseln, wollte ich da noch was dazu sagen, zu Özil. Jemand, der jetzt die Premier League vielleicht nur zur Saison verfolgt, würde jetzt vielleicht denken, ja, wundert mich überhaupt nicht. Aber vielleicht sollte man noch an die Vorbereitung erinnern, denn da war Özil sehr gut, sehr auffällig und auch überraschend laufstark. Wenn man sich da ein paar Testspiele angeguckt hat, da war ich schon sehr überrascht und angetan, wie Özil sich auch versuchte, anders ins Spiel einzubringen, eben weil er weiß, dass Emery darauf viel Wert legt. Und das war für mich ein sehr positives Zeichen. Und dementsprechend wollte ich nur sagen, würde ich ihn, auch wenn es jetzt hier keiner getan hat, generell nicht abschreiben. Denn irgendwo scheint diese Qualität doch in ihm zu sein. Und ich hoffe nur, dass er wirklich alles dran setzt, sie jetzt erneut rauszuholen, auch wenn er jetzt vielleicht einen Ceballos aktuell vor der Nase hat.
Und das wollte ich jetzt eben noch ergänzen. Er wird ja Gelegenheiten bekommen. Es ist zwar Länderspielpause jetzt, aber nach der Länderspielpause spielen wir in Watford, glaube ich, am Sonntag. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Spiel, wo er von Beginn an dabei ist, aber dann geht es ja zur Eintracht in der Europa League. Und darauf die Woche ist auch schon wieder englische Woche mit dem Ligapokal gegen Nottingham. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in der Europa League spielen wird. Und aus meiner Sicht würde das halt auch zwingend bedeuten, dass er zumindest eine Spielzeit gegen Watford auch bekommen wird. Von daher, er wird benötigt, weil sicherlich, was Europa League und Ligapokal angeht, ja auch die Mannschaft rotiert wird. Gut. Ich wollte noch kurz auf die Schlussphase des Spurs-Spiels eingehen, die Einwechslung von Mkhitaryan und sozusagen das dann nehmen, um ein bisschen über das Transferfenster noch zu sprechen und über die Struktur des Kaders. Emery hat Mkhitaryan dann gestern gebracht, für viele so ein bisschen, ja, man überraschend, sage ich es mal so, ich hätte jetzt nicht zwingend damit gerechnet. Er ist jetzt heute eben an den AS Rom ausgeliehen worden. Zu Recht ausgeliehen worden, Christian, wenn man seine Leistung gestern dann auch noch mal in der Viertelstunde gesehen hat, weil wenn man fies ist, würde man sagen, es ist ihm gar nichts gelungen.
Ja, zu Recht ausgeliehen, definitiv. Das würde ich jetzt aber nicht an dem Spiel gestern festmachen, sondern an den Leistungen, die im Endeffekt seit seiner Verpflichtung in Summe von ihm gebracht worden sind. Es waren sicherlich immer mal ein paar Highlights dabei, ein paar Schmankerl, die man vielleicht in Erinnerung behält. Aber im Großen und Ganzen war auch er maximal der etwas bessere Teil dieses Mkhitaryan-Sanchez-Deals vor den paar Jahren. Und so richtig das, was wir oder wie man eigentlich Mkhitaryan in Verbindung gebracht hat mit den Leistungen, die er damals in der Bundesliga beim BVB gezeigt hat vor fernen Zeiten, die hat er in der Premier League weder bei United noch bei Arsenal abrufen können oder zeigen können. Und somit war auch das Überraschtsein vieler über seine Einwechslung gestern auch nicht irgendwie verwunderlich. Ich selbst habe gedacht, gut, Mkhitaryan wird jetzt nicht der Spieler sein, der uns jetzt den letzten kreativen Input gibt und vielleicht nochmal einen Push in Richtung Siegtreffer. Und so war es im Endeffekt auch. Und für daher für mich auf jeden Fall die bessere Option und auch Teil einer Umschichtung des Kaders mit der in Anführungsstrichen Aussortierung der Spieler, womit wir, glaube ich, in Zukunft halt nicht die Trophäen gewinnen oder die großen Schritte nach vorne machen.
Und Chris, was man natürlich auch nicht übersehen darf, es geht auch einiges an Gehaltszahlungen für das nächste Jahr sozusagen. Bleibt auf dem Konto, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, die Roma sein Gehalt bezahlt und es, glaube ich, sogar eine Kaufoption gibt am Ende der Saison. Und das ist dann halt nur, also anders gefragt, was impliziert jetzt der Wechsel von Mkhitaryan für den Kader an sich? Also wer wird da jetzt mehr Spielzeit kriegen aus deiner Sicht?
Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Signal, dass man auf die Jugend setzen will von der Vereinsführung. Und nochmal, um das auf das Thema einzugehen, dass er eingewechselt wird und dann direkt verliehen wird. Man darf da auch nicht vergessen, dass verschiedene Leute entscheiden. Klar, Emery muss das letztendlich absegnen, aber ich hatte auch bei Monreal das Gefühl, dass er ihn nicht unbedingt loswerden wollte, dass Emery ihn gerne behalten hätte. Aber unabhängig davon, ja, Mkhitaryan Das muss sein, die Laie. Man hat auch gestern gesehen, dass er einfach ein Spieler ohne Selbstbewusstsein ist, denn seine Entscheidungen beziehungsweise was er vorhatte, war immer richtig und er hat es einfach nicht umgesetzt bekommen und das war einfach ein Spieler ohne Selbstbewusstsein, der jetzt diesen Schritt braucht, um Spielpraxis zu sammeln und für Arsenal ist es natürlich auch gut und darauf hatte man es auch abgesehen, dass man das Gehaltsbudget ein bisschen entlastet und jetzt setzt man, glaube ich, mehr auf die Jugend. Man weiß, dass man einen sehr guten Jahrgang hat, einer der besten in der Geschichte der Academy und auch deswegen hat man natürlich Frederik Ljungberg in den Trainerstab befördert, eben weil man diese jungen Spieler jetzt integrieren will und davon werden auf jeden Fall vor allem natürlich Rhys Nelson profitieren, aber auch ein Bukayo Saka, denke ich, wird davon profitieren, der ja auch tolle Anlagen besitzt. Sind ein Tick andere Spieler, aber natürlich für dieselbe Position gedacht, auf dem Flügel. Mkhitaryan kann da schon wertvoll sein, weil er ein sehr kreativer Typ ist, aber wie gesagt, er funktioniert momentan einfach nicht. Deswegen muss man sich da einfach jetzt trennen und hoffentlich können die jungen Spieler jetzt ihre Chance nutzen und zeigen, was sie können. Dazu kommt natürlich auch noch Emile Smith-Rowe, der bald wieder fit sein sollte und mindestens bis Januar bleiben soll. Also diese Spieler haben jetzt natürlich die Chance, gerade in der Euroleague und im Ligapokal. Und das wäre natürlich eine super Sache auch für Arsenal, wenn sie diesen Sprung noch schaffen.
Du hast den Monreal-Abgang gerade schon angekratzt sozusagen. Christian und ich haben in der letzten Episode schon kurz drüber gesprochen. Wie siehst du die Causa Nacho? Inwieweit ein nachvollziehbarer Wechsel sportlicherseits? Oder würdest du sagen, okay gut, eigentlich hätte man, auch wenn Monreal jetzt schon über 30 ist, alles eigentlich dafür tun müssen, dass er in irgendeiner Form dem Verein erhalten bleibt für die Saison. Wie bewertest du den Abgang aus sportlicher Sicht?
Aus sportlicher Sicht tut das weh, weil ich finde, dass Monreal ehrlich gesagt in den letzten 5, 6 Jahren wohl der konstanteste Spieler bei Arsenal war. Trotz seines Alters immer noch absolut zuverlässig, macht keine Fehler. Du kannst ihn auch zur Not in die Innenverteidigung stellen. Auch ein super Führungsspieler einfach. Ich glaube, dass man dem Abgang eher aus Respekt zugestimmt hat, quasi der Anti-Koscielny, weil ich glaube, dass Monreal wusste, dass seine Zeit abläuft, gerade jetzt mit Tierney im Kader, der auf jeden Fall Stammlinksverteidiger wird und dann bleibt Monreal auf jeden Fall nur die Bank. Er wäre die erste Option gewesen, denn ich denke, Kolasinac wäre in diesem Szenario nur die Nummer 3. Aber jetzt mit, ich glaube, 33 Jahren hat Monreal natürlich auch die Ambition, seine Karriere vielleicht als Stammspieler zu beenden. Und ich denke dann, dass man aufgrund seiner Verdienste für den Club und auch, weil er diese Sache einfach auch anders gehandelt hat als ein Koscielny, dass man da aus Respekt ihm auch etwas entgegengekommen ist. Und so ganz in die Bredouille bringt man sich ja nicht, denn als Backup ist Kolasinac auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und dementsprechend hat man dann, glaube ich, einfach der Sache zugestimmt.
Ja, denke ich auch. Christian, Kolasinac gestern seit längerer Zeit mal wieder mit einem Startelf-Einsatz. Wie sehr hast du das gefeiert?
Ja, na gut, ich hätte Tierney lieber gesehen, aber der braucht er noch ein bisschen. Aber im Endeffekt,
er ist in der englischen Presse und auch bei den Fans, wenn ich das so im Querschnitt verfolgt habe, eher schlecht weggekommen. Ich fand ihn gestern gar nicht so schlecht.
Ich fand ihn auch gar nicht so schlecht. Ich meine, natürlich, offensiv ist er irgendwie gefühlt immer besser als defensiv.
Wobei
er
eine sehr, sehr gute Situation einmal doch sehr trostlos verstolpert hat.
Absolut. Dafür ist halt immer noch Kolasinac. Aber ich finde, in solchen Spielen, also, ist er eigentlich wie gemacht für diese Atmosphäre, für dieses heiße, dieses hitzige. Das spricht einfach irgendwie auch so seinen Charakter irgendwie an. Aber man merkt natürlich ganz klar, dass er in dem defensiven Bereich natürlich dann schon vielleicht nicht die optimale Wahl ist und im Glied nachher zurückrücken muss. Aber im Ganzen, im Großen und Ganzen fand ich ihn jetzt auch tatsächlich nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht worden ist. Also es war durchaus eine Leistung von auf höherem Niveau von Kolasinac. Also das war jetzt eigentlich insgesamt gar nicht so verkehrt.
Wenn wir schon bei den Themen Transfers auch waren, um das noch sozusagen abzurunden. Ein Spieler, der auch immer wieder auf der Liste stand und das nicht nur im Verborgenen, sondern durchaus öffentlich. Chris war Mustafi, aber es scheint so, als würde er bis Januar zumindest im Verein bleiben. Warum?
Ich glaube, das liegt vor allem an ihm. Wenn man da so ein bisschen David Ornstein in den letzten Monaten, fast schon Jahren verfolgt hat, hat er immer wieder betont, dass der Verein sich gerne trennen würde, aber Mustafi unbedingt bleiben möchte. Und wenn ein Spieler bleiben will, dann hast du da gar keine große Wahl, zumal natürlich auch die Nachfrage an ihm deutlich nachgelassen haben dürfte. Denn die letzten 2 Jahre, und ich will mich da auch nicht wirklich auf einen Spieler mal einschießen, aber die letzten 2 Jahre waren katastrophal von Mustafi. Da gibt es keine Frage. Und dann fehlt es den Abnehmern. Und wenn dein Spieler noch zudem sich so ein bisschen querstellt, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als ihn zu halten. Und ja, so ist das nun mal. Ich denke, vielleicht könnte sich seine Meinung auch bald ändern, denn ich denke, auch dieses Offensive ins Schaufenster stellen von Emery, das war schon eine Abweichung der Behandlung noch von vor ein paar Monaten, denn da redet er ihn noch stark, sagt er auch meines Erachtens Dinge, die wirklich zutreffen, denn Mustafi hat eigentlich alle Eigenschaften, um ein sehr guter Innenverteidiger zu sein, doch ähnlich wie bei Xhaka ist es so ein bisschen Konzentrations- und Kopfsache, die ihn da immer wieder im Stich lässt, und jetzt sagt der Emery natürlich, ja, er wollte ihn quasi öffentlich ins Schaufenster stellen, und das zeigt schon, dass man mit Mustafi jetzt so langsam abgerechnet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Liga noch ein Spiel macht. Ich denke, dass David Luiz, Sokratis, bald natürlich auch wieder Holding und auch Callum Chambers, der so ein bisschen der Unglücksrabe der ersten Spiele ist. Ich denke, dass die alle die Nase vorne haben und Mustafi dann auch sehen wird, das macht jetzt keinen Sinn mehr und im Sinne seiner Karriere wahrscheinlich auch einem Wechsel dann zustimmen wird.
Ja, Callum Chambers ist ein ganz gutes Stichwort. Ein bisschen unterm Radar, hat auch eine ganz gute Vorbereitung gemacht. Jetzt ein bisschen, wie du sagtest, der Leidtragende des David-Luiz-Transfers. Ich sehe ihn aber vor allen Dingen in den Pokalspielen dann als Rechtsverteidiger vielleicht aushelfen, weil wir da ja immer noch Bedarf haben. Gut, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich wollte ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch euer Zwischenfazit für die ersten 4 Spiele einholen. 7 Punkte sind das jetzt. Christian, wie zufrieden bist du damit? Beziehungsweise sind wir im Plan oder sagst du, es sind eigentlich 2 Punkte zu wenig?
Also bei 9 aus 4 wäre ich absolut zufrieden gewesen und hätte, wenn man die Niederlage und den Gegner in Gestalt von Liverpool noch zusätzlich mit einkalkuliert, gesagt, absolut top. Bei 7 bin ich nicht so zufrieden, bin aber auch, wenn wir das mit der letzten Saison vergleichen, auch nicht wirklich unzufrieden, vor allem aber auch dadurch geprägt, dass wir auf die anderen Mannschaften auch gucken müssen, losgelöst von Liverpool und City, die ich glaube auch diese Saison in einer anderen Liga spielen und United, Chelsea, Spurs, alle in den ersten Spielen nicht wirklich überzeugt haben und wir da im Endeffekt immer noch ganz, ganz gut auch in der Tabelle dastehen. Und wenn wir berücksichtigen, dass wir Liverpool und die Spurs jetzt auch schon gespielt haben, in den nächsten Wochen vielleicht auch ein bisschen weiter Punkte sammeln können, dann kann das eine ganz gute Grundlage sein für den weiteren Saisonverlauf und für das Ziel Champions League.
Watford, Villa und Man United sind, glaube ich, die nächsten 3 Gegner. Chris, wie siehst du es mit 7 Punkten nach 4 Spielen?
Ich bin eigentlich auch recht zufrieden. Ich denke auch, dass Arsenal da recht zufrieden sein soll. Liverpool, ja, das war wieder so ein bisschen Ernüchterung, aber es ist halt eben Liverpool und dieser Verein ist momentan Arsenal einfach ein paar Schritte voraus und ein Top-Team und da kannst du durchaus 3-1 verlieren. Arsenal wird nicht die letzte Mannschaft sein, die dort 3-1 verliert. Tottenham, da hast du wieder so ein bisschen die Schwächen der Vorsaison gesehen, aber man darf meines Erachtens auch einfach nicht vergessen, die Viererkette. Das ist das beste Beispiel. Die Viererkette von Arsenal, ich bin mir relativ sicher, dass 3/4 davon bis zur Rückrunde nicht in dieser Stammverteidigung stehen. Kolasinac und Maitland Niles sind die Backups zu Tierney und Bellerin, das ist klar. Ich denke auch, dass Holding so gratis ablösen wird. Vielleicht Luis, wer weiß. Das wird schon mal gewaltige Qualitätssteigerungen mit sich bringen. Pepe muss erstmal in der Premier League ankommen. Ceballos muss sich festspielen und ankommen. Also ich denke, Arsenal ist sehr gut aufgestellt. Ich habe sehr viele Dinge gesehen in den ersten Spielen, die mir Mut gegeben haben. Gerade im Offensivspiel. Es wirkt strukturierter, kreativer. Da war mehr Fluss drin. Und dementsprechend ist die Ausbeute okay und ich denke, da ist noch Luft nach oben und wie Christian eben schon gesagt hat, Chelsea, United und Tottenham sind für mich alle Kandidaten, die nicht sicher in den Top 4 sind und ich denke, Arsenal hat gute Chancen, viel besser, als ich noch vor ein paar Monaten gedacht habe, zurück auf die Champions-League-Plätze zu kommen.
Ach, wie schön, dass wir mit einer positiven Stimmung und einem positiven Erscheinungsbild in diese Episode schließen, ohne aber ganz kurz noch zu klären, was machen wir jetzt in der Länderspielpause?
Gute Frage, ein bisschen erholen.
Oder guckt man EM-Qualifikationen am Freitagabend gegen die Niederlande?
Ich bin nicht so ein Freund von Länderspielen, muss ich sagen. Ich nutze immer so ein bisschen diese Länderspielpause, um ein bisschen abzuschalten, da ich mich einfach sehr, sehr, sehr viel mit Fußball beschäftige unter der Woche und während dem normalen Spielbetrieb. Also ich glaube, ich werde ein bisschen abschalten.
Das ist gut. Christian?
Ja. Also ich muss halt allein schon aufgrund der berufsbedingten Nähe zu den Niederlanden zumindest das Spiel gucken, um halt mitreden zu können, weil sonst, glaube ich, ist das immer so ein bisschen blöd, wenn die Leute bei mir im Büro auftauchen, die ganzen Holländer, und mich dann halt mit dem ganzen Kram nerven. Also von daher werde ich wahrscheinlich das Spiel schauen, aber den Rest, den werde ich mir ebenfalls knicken. Also ich glaube, es ist durchaus bekannt, derjenige, der den Blog liest, den Podcast hört, dass ich absolut null Interesse an Länderspielen habe. Und das Einzige, die Verletztenliste ist, die ich dort immer irgendwie mit großer Intensität verfolge. Also von daher, das eine einfach nur aus dem genannten Grund, und den Rest, den knicke ich mir und freue mich umso mehr auf die dann kommenden Partien, vor allem vor dem Hintergrund, weil das Spiel gegen Villa auch das erste die Saison ist, wo ich halt vor Ort bin. Und je näher das rückt, umso größer wird die Freude natürlich.
Oh Gott, schon wieder ein Punkt verloren.
Ja, in den letzten Jahren war ich hier durchaus guter
Punktelieferant. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, gegen Niederlande ist ja auch ein Klassiker, wie man jetzt sagt, aber zum Beispiel das andere in Nordirland, da muss man jetzt wirklich viele Argumente lange suchen, um das sich anzugucken. Sehr schön, gut. Ich würde sagen, wir schließen Episode 117. vom German Gunners Podcast und machen mal wirklich Länderspielpause und sind dann rechtzeitig zum Ligabetrieb wieder zurück. Danke dir, Chris, für deine Zeit und Christian, dir auch in Münster. Wir sehen uns ja am Wochenende und müssen gemeinsam laufen.
Das kriegen wir hin.
In der Staffel. Das sollte zu schaffen sein. Wenn es dann nach hinten raus besser wird und wir die erste Hälfte ein bisschen verschlafen, dann weiß man, woran es liegt. Fan des falschen Vereins, genau. Dahingehend. Gut, vielen Dank an euch und euch wie immer danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.
Ciao.